herzlich willkommen zur nächsten Folge des Rebellenfunks. Ich habe jetzt einfach mal angefangen, weil es Tobi seit 10 Minuten gefühlt nicht auf die Reihe kriegt. Ja, hallo Tobi.
Ja, hallo Niklas. Herzlich willkommen zu dieser vollkommen ungeplanten Folge und ich übersteuere grandios, das gefällt mir jetzt schon gut. Ich kann mich einfach nicht bremsen. Verzeiht, liebe Kopfhörernutzer. Wie gesagt, eine völlig ungeplante Folge. Wir hatten uns gerade auf das Thema Politik geeinigt, oder?
Auf das Thema Politik einfach mal, weil man sich da so schön frei von der Leber weg reden kann und es auch immer gut ist, wenn man beim Thema Politik vollkommen uninformiert ist.
Deswegen wird diese Folge wahrscheinlich 10 Minuten dauern.
Genau. Nee, das nicht. Wir fangen einfach mal an. Und zwar, wie sind die politischen Systeme in der Galaxis aufgebaut und gibt es vielleicht sogar Parallelen irgendwie? Sowas würde ich jetzt einfach mal behandeln heute, oder?
Ja, irgendwie in die Richtung soll es gehen. Und mein Gott, ja, das vorherrschendste System, würde ich einfach sagen, ist die Republik.
Ja, natürlich.
Also so grundsätzlich mal diese Demokratie, jeder Planet entsendet, das finde ich auch ganz interessant, jeder Planet, egal wie dieser Planet regiert ist, entsendet so eine Art Gesandten in den Galaktischen Senat. Und da wird dann wirklich basisdemokratisch mehr oder weniger drüber abgestimmt. Nur, dass der Kanzler sozusagen noch sehr, sehr viele Sondervollmachten hat und offensichtlich auch eben flinken eine neue Staatsform ausrufen kann, in der der Senat in dieser Form dann nicht mehr so existiert.
Das ging aber nur, weil er die Sondervollmachten
gekriegt hat. Ja, genau. Aber das finde ich gerade relativ interessant, ja, dass das überhaupt funktioniert, dieses System.
Ja, also, ja, ich finde das allerdings schon wieder ein bisschen problematisch, weil ich meine, jeder Planet, der in der Republik ist, entsendet einen Vertreter in den Senat. Ja, mhm. Gott. Kann man jetzt... Ist halt eine Regierungsform, die sie da benutzen. Und ich finde es aber sehr schwierig, weil man sieht in den Filmen, es ist ein riesiger Plenarsaal. Es ist wirklich groß. Und es, in jeder einzelnen Sitzung, die man in den Filmen sieht, sind alle Logen besetzt.
Ja, also es scheint eine Anwesenheitspflicht für Senatoren zu geben.
Aber stell dir da mal eine vernünftige Debatte vor um Themen, wie zum Beispiel die Besteuerung der Handelsrouten die gesamte Galaxis betreffen. Wie willst du denn da eine Debatte halten? Es dauert doch Tage, bis jeder auch nur eine Minute geredet hat.
Ja, aber so funktioniert Demokratie und du darfst ja nicht vergessen, dass nicht jeder eine Minute redet.
Natürlich.
Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass es zum Beispiel nahegelegene Planeten, die halt als eigenes System sozusagen, als eigener Planet eben gelten, aber auf den quasi dieselben Bedingungen halten, dass die sich zusammentun und einen gemeinsamen Sprecher ernennen.
Das kann natürlich sein, klar. Und es gibt Ausschüsse und so. Ja, gut, über System der Republik. Es gibt halt den Kanzler, es gibt die Sondervollmachten, die wir gesehen haben.
Die ich völlig bescheuert finde.
Warum?
Weil diese Sondervollmachten, also die können ja dann scheinbar im Kriegsfall ausgerufen werden.
Mhm.
Jetzt ist der Kanzler aber nicht als General im Ausnahmezustand gewählt, sondern als diplomatischer Führer sozusagen.
Ja.
Und dann die Sondervollmachten und damit der Oberbefehl über die Armee, das finde ich schwierig.
Naja, warum? Also, ich meine, Präsident Obama in den USA ist auch Oberbefehlshaber der gesamten Streitkräfte und ist auch kein aufgestiegener Soldat, sondern eigentlich Rechtsanwalt.
Ja, das stimmt.
Also das ist...
Ja, ich finde es einfach schwierig, wenn du sagst, es ist die gesamte Galaxis übergeben wir sozusagen einem Mann. Das finde ich schwierig, diese Ansicht. Vor allem, weil ich glaube, dass sich die Interessen der einzelnen Staaten in den USA noch viel, viel leichter auf einen gemeinsamen Nenner bringen lassen, als die Interessen im gesamten Universum.
Ja, das denke ich auch auf jeden Fall. Natürlich, also es ist bestimmt auch ein sehr hypothetisches Konstrukt. Also wenn man das jetzt genauso wie es im Film dargestellt wird, in die Realität anwenden würde, würde das bestimmt nicht lange gut gehen.
Nee.
Also...
Ja, besonders mit diesen ganzen Unterfaktoren. Also klar, ganz oben auf dieser obersten Ebene ist es ja demokratisch, im Senat erstmal.
Mhm, genau.
Aber jetzt gehst du runter, es gibt absolutistisch von einem König beherrschte Planeten und Planetensysteme, wo halt einfach die einfache Bevölkerung nicht so viel mitzureden hat, sondern wo halt der König sagt, yo, Männchen und Männchen, ihr fahrt jetzt in den Senat und vertretet uns da und das finden wir jetzt ganz toll und hier herrsche ich absolutistisch weiter.
Genau. Das ist halt das System dann in dem Land. Auf dem Planeten.
Ja, jetzt verwechsel ich es. Ich finde es dementsprechend eben schwierig, ob sich dieser absolutistische Herrscher denn dann den Beschlüssen des Senats beugen würde oder ob er nicht vielleicht am Ende nur Mitglied in der Galaktischen Republik ist, damit die Galaktische Republik ihn nicht zwangsdemokratisiert.
Gut, aber wie willst du das denn umsetzen?
Wie meinst du?
Also, beziehungsweise durchsetzen. Also du meinst, du brauchst eigentlich einen Vertreter, der halt das Volk des Planeten vertritt.
Ja.
Wie willst du das nachprüfen und umsetzen? Ich meine, wenn da ein absolutistischer Herrscher ist, kann da nicht einer von dem Senat kommen und sagen, so, wir halten jetzt Wahlen ab und diese Wahlen bestimmen dann alles, was außenpolitisch für euch vorgeht, aber euer Herrscher hat da nichts mitzureden. Da findet vielleicht das Volk.
Finde ich schwierig. Ich kann mir aber auch durchaus vorstellen, dass es so geregelt ist, dass quasi immer, bevor der Senator seine Stimme abgibt, dafür die Einverständniserklärung des eigentlichen Herrschers eingeholt werden muss. Mhm. Weißt du, ich meine, dass der Senator sagt, so und so schaut's aus. Was ist deine Meinung dazu? Ich persönlich schlage das vor. Und dann kann der König sagen, ja, da gehe ich mit, nein, da gehe ich nicht mit. Und dementsprechend muss halt der Senator dann abstimmen oder eben sich raushalten.
Dann hat der Senator aber quasi selber kein Mitbestimmungsrecht, oder?
Ja, oder nur sehr wenig. Also eher eine beratende Funktion, die natürlich auch einen ordentlichen Einfluss haben kann, aber eben nicht muss. Und das finde ich auch wieder ganz interessant. Also das ist jetzt auch rein ins Blaue geraten, so würde ich persönlich es lösen.
Klar.
Falls da irgendwer sehr Jedipedia belesen ist oder so, der darf uns da gerne korrigieren. Wir suchen auch gerne so ein bisschen den Diskurs ja mit euch, oder würden wir gerne suchen. Also wenn uns da einer verbessert, wir sind nicht perfekt, das wissen wir voll und ganz, einfach gerne verbessern, wir diskutieren immer gerne mit.
Ja, also ich weiß nicht, ich glaube in Clone Wars werden auch ein paar mehr politische Systeme vorgestellt.
Ja.
Ich hab Clone Wars jetzt noch nicht ganz gesehen, ich bin kurz vor Ende der ersten Staffel.
Noch nicht ganz gesehen, das klingt zu, ja, ich habe 80%.
Ja, genau.
Kurz vor Ende der ersten Staffel, viel Spaß.
Nee, also die letzten vier Folgen von Staffel 1 fehlen mir noch. Ich habe das schon mal gesehen, die ersten zwei Staffeln habe ich schon mal gesehen, allerdings weiß ich davon quasi nichts mehr.
Wo bist du gerade folgenmäßig? Also Staffel, Folge 1, 4, Ende, Verschluss, das... Was war denn das jetzt gerade für ein Sprechdurchfall? Du weißt, was ich meine, da kann ich nichts anfangen.
Gerade waren die zwei Folgen mit dem Blauschattenvirus abgeschlossen.
Ah, und jetzt kommt das Neue da mit, bist du erst.
Jetzt kommt gerade irgendwas mit Ryloth. Ah nee, die erste Folge mit Ryloth habe ich auch schon gesehen, also wo sie die Blockade zerstören. Wo Ahsoka erst ihre Staffel verliert und dann die Separatisten Anakin die Sternzerstörer rein und so weiter.
Ich erinnere mich.
Genau.
Ja, ja.
Das habe ich gerade gesehen. Jedenfalls war da auch schon das mit der Monarchie quasi. Da gibt es ja diesen Schneeplaneten mit den komischen Yetis, mit diesen kleinen Rüsselchen vorne, die halt selber, also deren Planet ja von dem Herrscher des Nachbarplaneten bzw. des Nachbarmondes in Anspruch genommen wird und die sich aber selber quasi vertreten wollen und so weiter. Das ist ja ein ganz klassisches Beispiel für einen absolutistischen Herrscher. Ob er sich jetzt König nennt oder nicht, ist in dem Fall ja egal, weil es ist ja nur ein Name.
Hast du die Folge zu Ende gesehen?
Ja.
Das geht ja nicht allzu gut aus für diesen Herrscher.
Nein.
Aber es ging zum Beispiel, wo das funktioniert, es gibt diese Folge, wo Yoda so eine kleine Gruppe Klone durch diesen Urwald führt. Wie sie von Ventress und den Druiden gejagt werden.
Erinnerst du dich?
Das müsste, genau, ich wollte gerade sagen, das müsste die allererste sein. Das ist auch ein absolutistischer Herrscher und bei denen funktioniert das. Oder auf Geonosis funktioniert gut. Ist nicht Teil der Republik, wissen wir.
Mhm.
Aber bei denen funktioniert das auch.
Ja, ich sage ja nicht, dass es nicht funktionieren kann. Es ist nur ein Beispiel dafür gewesen, wie es halt sein kann. Und dann gibt es halt noch das andere Beispiel, Naboo. Ganz, ganz klassisch. Eine gewählte Königin, die zwar irgendwie einen Beraterstab hat, aber es kam für mich so rüber,
als absolutistisch regiert.
Genau, allerdings halt auf 4 Jahre gewählt.
Was ich persönlich immer sehr, sehr interessant finde, gerade dieses System.
Naboo.
Ja, ja, gerade System. Also Naboo vom politischen System, gut, System an sich natürlich auch.
Ja.
Aber gerade vom politischen System finde ich das extrem interessant.
Ich finde es ziemlich ein Quatsch.
Wieso?
Weil die, also in den,
Also sie hat es ja ums... ist positiv auszudrücken, klar, sie kann in 4 Jahren jede Menge Scheiße anrichten und es gibt keine Kontrollfunktion. Aber auf der anderen Seite kann sie in diesen 4 Jahren natürlich auch einfach mal ihr Ziel verfolgen und kann das machen, worauf sie hinarbeitet, ohne dass ihr einer Knüppel zwischen die Beine wirft. Stichwort Obamacare.
Aber da muss man schauen, dass man jemand Gescheites wählt und nicht, gut, im Fall von Padma hat es wohl funktioniert,
ja.
Aber ich meine, sie war 14, als sie zur Herrscherin des ganzen Planeten gewählt wurde. Ob das jetzt so sinnvoll ist, darüber kann man sich halt streiten.
Kann natürlich auch sein, dass es da einfach funktioniert bei diesen Königswahlen, wie früher lange bei den Medici mit der Papstwahl. Das halt einfach aus dieser Familie ist es immer der geworden, der wurde immer in Anführungszeichen gewählt.
Achso, das glaube ich aber nicht. Also,
ich weiß es nicht, es ist denkbar.
Es gibt auch so eine, es gibt eine entfallene Szene zu Episode 1, wo Anakin und Padme bei Padmes Familie ankommen, in den Seen landen, wo sie dann kurz in der Küche stehen und die Schwester und die Mutter vorkommen. Die sahen jetzt nicht so hochherrschaftlich aus. Also,
gut.
Weiß ich nicht. Ist ja auch egal. Und in Episode 2 ist es wieder so eine junge Königin und ich weiß nicht. Also, vielleicht warum man dann so jemand Junges haben muss, warum ist es dann nicht dieser...
Vielleicht stehen die einfach auf junge Dinge.
Warum ist es dann nicht jemand Erfahrenes wie der Chefberater von Padme? Der mit diesem spitzen Bart?
Vielleicht dann einfach sagt, man will dann eine ganz andere Person ranlassen. Also der Chefberater von Padme, der würde eine ähnliche Linie fahren wie Padme. Und da wären wir wieder bei diesem Medici-Problem. Dadurch, dass es halt immer quasi derselbe Verein ist, der da oben dann dran hockt und regiert, kann sich nie was ändern. Und wenn das Volk nach den 4 Jahren nicht zufrieden war mit der Königin, dann einfach einen komplett anderen zu wählen, ist ja möglich. Aber wenn dann eben nur 2 Leute aus dem Beraterstab von Padme zur Verfügung stehen, dann wird sich nichts ändern.
Ja, das ist klar. Aber ich weiß nicht. Gut, wenn es funktioniert, ist damit ja auch nie, ist dagegen ja auch überhaupt nichts einzuwenden.
Es
scheint zu funktionieren in der, auf Naboo.
Zumal ja Padme dann nicht den gesamten Planeten regiert.
Doch.
Was ist mit dem Jar Jar Binks Volk?
Ja, gut, wie Gangens, die Gangens. Weil die halt nicht zu dem Volk gehören. Aber sie regiert das gesamte Volk der Menschen auf dem
Genau, Planeten. Aber eben nicht die ganzen Planeten.
Vertritt allerdings offiziell auch die Gungans, vor allem später dann
im Später Sinne. Dann, da einigen sie sich. Aber da sind dann Jar Jar Binks dabei. Als Berater im Auftrag der Gungans. Das ist so das Nächste, was ich dann auch wieder sehr interessant finde. Ich behaupte, auf einer Stadt wie auf einem Planeten wie Coruscant, der im Prinzip bis auf so ein paar Highlands sozusagen eine einzige Stadt ist, würde das nicht funktionieren. Aber Naboo, das ist im Prinzip diese große Stadt und diese Unterwasserstadt der Gungans. Und das war's.
Das ist das, was das heißt, man sieht.
Das ist das, was man sieht, aber ich glaube, mich erinnern zu können, gelesen zu haben, dass es außer so ein paar Einsiedlerhütchen nicht mehr sonderlich viel gibt. Keine größere Stadt.
Aber auf so einem Planeten wie Naboo, der quasi ideale Lebensbedingungen bietet, ist es doch...
Eben deshalb, dieser Planet ist noch wild, der ist noch ungezähmt, da ist noch Wildnis und die möchte man irgendwo bewahren.
So, sprich, die schmeißen alle raus.
Nicht, die schmeißen alle raus, aber die überleben halt nicht lang, wer da weggeht, wenn es blöd läuft. Also einfach eine neue Stadt zu gründen, das funktioniert nicht.
Mhm.
Oder es gibt keinen Grund dafür, eine neue Stadt zu gründen, weil da alle den aktuellen Platz haben oder die sich halt einfach erweitert, aber eben ganz, ganz gemächlich. Und da funktioniert es eben, wenn du dieses zentrale Regierungsorgan hast, bei dem genau bei diesem einen Punkt, den es regiert.
Ja.
Und Coruscant wäre da schon eher wieder schwierig mit diesen ganz vielen verschiedenen Ebenen, wo ja im Prinzip die ganz oben am Tageslicht hocken, nicht mehr wissen, was in den Anfängen der Stadt am Boden ist, wo nur noch diese Spelunken sind, wo sich die Leute rumtreiben, der Abschaum der Gesellschaft sozusagen. Mal, ich glaube, 12 Milliarden Wesen leben auf diesem Planeten Coruscant.
Nur.
Oder waren es? Ja, irgendwie sowas.
Ja, obwohl nur, also.
Das ist ungefähr ein Achtel von Deutschland, ein bisschen weniger. Nee, ein bisschen mehr. Warte, was haben wir? 80 Millionen haben wir in Deutschland?
80 Millionen, 12 Milliarden ist deutlich mehr.
Ach ja, Milliarden und Millionen. Diese schönen Details wieder.
Genau.
Ja, kurzer Denkfehler. Aber du weißt, worauf ich hinaus will. Also da leben verdammt, verdammt viele Menschen. Oder was heißt Menschen? Verdammt, verdammt viele Wesen.
Ja.
Und die oben wissen nicht mehr, was die unten tun. Und den unten ist wahrscheinlich eher scheißegal, was die oben tun, weil die sind ja weit weg. Und das finde ich eigentlich sehr sinnbildlich für diesen Planeten. Und darum würde da das Naboo-System niemals funktionieren.
Ja. Außer wenn jeder Abgeordnete für Coruscant, also wenn die einen Senator haben, immer wissen, was überall in allen Ebenen abgeht und was da gerade wichtig ist.
Ja, eher schwierig. Ich finde, Coruscant ist eh so verschachtelt.
Ja.
Also da gibt es ja dann zum Beispiel noch die Jedi, die dann so eine ganz eigene Rolle spielen, die irgendwie zwar bevormundet werden vom Senat eingesetzt werden mit Senatsbeschluss vom Kanzler, aber dann doch wieder irgendwie sehr, sehr eigen regieren und agieren können.
Was hast du, die Ratsmitglieder werden vom Kanzler bestimmt?
Nein, eingesetzt. Also auf Mission geschickt sozusagen. Auf Einsätze eingesetzt. So meine ich.
Okay.
Oder generell alle Jedi. Also scheißegal, ob Ratsmitglied oder nicht.
Ja.
Die werden halt einfach so eingesetzt im Sinne von auf Mission geschickt.
Beziehungsweise ist es wahrscheinlich so, dass der Kanzler dem Rat der Jedi sagt, hättet ihr jemanden, den ihr da hinschicken könnt?
Nee, die Jedi unterstehen tatsächlich dem Kanzler.
Aber dann erst später, oder nicht?
Ich glaube die ganze Zeit schon. Oder sie unterstehen dem Senat und der Kanzler. Sie unterstehen
dem Senat irgendwie.
Und es braucht den Senatsbeschluss und der Kanzler als offizieller Sprecher des Senats, glaube ich, teilt ihnen dann diesen Beschluss mit und gibt offiziell den Auftrag.
Das kann gut sein.
Also, ich glaube, irgendwie so funktioniert das.
Ja. Gut, die Jedi haben ja nochmal ihr eigenes System. Die haben ja ihr, könnte man quasi ein Sowjet-System nennen. Das System der Räte. Sowjetunion
war. Ach so, ja, gut.
Das, die Ratsunion quasi.
Ja, gut.
Der Jedi-Rat hat
ich hab ja. Jetzt, ich habe jetzt erstmal an Stalin gedacht und mir überlegt, wer ist denn der Stalin unter den Jedi?
Nee, das glaube ich nicht. Also es gibt ja 5 Räte bei den Jedi.
Mhm.
Den Hohen Rat der Jedi, den wir alle kennen, und der Rest wird nie genannt. Fällt mir jetzt auch nicht ein. Ich versuche gar nicht rumzudrucksen und zu schauen, wer das ist. Werde ich nochmal nachlesen. Jedenfalls haben wir halt den Rat der Jedi, die über die wichtigsten Belange bestimmen, würde ich mal behaupten. Und ansonsten sind Jedi auch relativ autonom viel eigentlich. Also
ja.
Ich meine, Obi-Wan wurde in Episode 2 damit betraut, finde diesen Attentäter. Und wie er das macht, ist ihm überlassen.
Ja gut, weil die natürlich auch ganz eigene Wege gehen können über das Wissen um die Macht. Wobei ich persönlich finde, dass sich die Jedi einfach viel zu weit weg distanzieren. Und also wenn wir jetzt gerade mal so am Ende von Episode 3 gehen, der Kanzler sagt, die Jedi haben versucht, mich zu überfallen. Jetzt sind die Jedi so die vergangenen, keine Ahnung, wie lange die Republik regiert hat, sind sie immer als die Bewahrer des Friedens aufgetreten. Mhm. Immer als diejenigen, die die Republik verteidigt haben.
Mhm.
Und denen wird jetzt so ohne weiteres einfach unterstellt und es wird ihnen offensichtlich auch einfach so geglaubt, dass sie jetzt da anfangen, eine Revolution zu schmieden.
Mhm.
Und das finde ich so ein bisschen schwierig. Und für mich ist es einzig und allein zu erklären, dadurch, dass die Jedi viel zu weit weg waren von dem, die ihnen hätten helfen können, von dem Volk.
Ja.
Dass der Kanzler, der sie enger kennt, die Truppen, die halt dem Kanzler direkt unterstehen und dem Senat, dass die da nichts dagegen machen, das ist natürlich klar.
Ja.
Aber das Volk, das vielleicht hätte helfen können und es garantiert auch die Truppen, die gerade auf Coruscant gewesen wären, mit zwei das deutsche Wort nicht ein, outnumbered hätten, überlegen gewesen wären zahlenmäßig, ob ich halt, das steht für mich außer Frage. Und dementsprechend denke ich, den Jedi hätte generell mal zu ihrer Politik ein guter PR-Berater gut getan.
Ja, weiß ich nicht, ob sie wirklich so abgehoben waren, weiß ich nicht. Also, sie haben halt.
Sie haben abgehoben gewirkt.
Ja, und sie haben durch diese Sache mit den Klonkriegen auch arg an Respekt verloren. Also
ja genau, und dazu kannte sie keiner. Sie waren Jahr für Jahr, Tag ein, Tag aus, in ihrem Tempel. In diesen Tempel konntest du nicht rein. Das wirst du später in Clone Wars noch mitkriegen, glaube ich, dass es extrem schwer ist, einen Job im Tempel zu kriegen. Und generell einen Jedi zu sehen, du hast sie nicht erkannt. Die waren einfach nicht bekannt. Klar, das war sinnvoll, wenn sie ermittelt haben. Mhm. Wobei man sagen muss, ihre Gegner haben sie dafür immer sehr, sehr schnell erkannt.
Ja, und die Roben waren auch meistens auffällig, weil das niemand sonst anhat.
Genau, und da frage ich mich ehrlich, warum man da sich nicht mal ein bisschen geöffnet hat, ein bisschen gesagt hat, mein Gott, wir Jedi, wir rekrutieren uns aus dem Volk, warum sind wir nicht Teil des Volkes? Das frage ich mich ehrlich.
Gut.
Ob man sich vielleicht tatsächlich für was Besseres gehalten
hat? Ja, das ist bestimmt eine Form von Arroganz, weil wir haben die Macht, wir sind gut und die anderen haben das nicht.
Ja, genau.
Es ist... Kann natürlich so sein. Und es gibt bestimmt innerhalb des Jedi-Ordens Ausreißer nach oben und unten. Also ich meine, so jemand wie
Obi-Wan.
Wie Obi-Wan zum Beispiel, der war noch relativ volksnah. Ich meine, nennen wir es volksnah. Er hat sich immer noch mit seinem Freund Dexter getroffen, der mit dem er wohl auch über längere Zeit Kontakt hatte, sonst hätte er ihn nicht so freudig begrüßt in der Kantina in Episode 2. Und das ist. Und dann gibt es vielleicht auch noch solche wie Qui-Gon Jinn zum Beispiel, würde mir da einfallen als Gegenbeispiel, der nicht so besonders freundlich zu anderen Leuten war, weil ich meine, er sagt direkt zu Shmi und Anakin Skywalker in Episode 1, dass er nicht hergekommen ist, um Sklaven zu befreien, und ich bin nicht hier, weil ihr hier seid, sondern ich bin hier für meine Mission und ihr seid mir eigentlich egal, ich interessiere mich nur dafür, wie ich wieder wegkomme.
Aber das war vielleicht auch einfach so ein bisschen, um die eigene Aufgabe zu schützen und um sich nicht in irgendwelche Dinge zu verrennen. Weil wenn er jetzt anfängt, er befreit zwei Sklaven, dann müsste er der Fairness halber einfach anfangen, alle zu befreien. Also ist das für mich schon gar nicht so unrealistisch. Und deswegen, ich würde ihn gar nicht als so volksfern bezeichnen. Eher ist noch so ein wie, und das werden jetzt wahrscheinlich viele eingefleischte Fans unter euch nicht gerne hören, Yoda oder Mace Windu. Sogar noch eher Yoda. Yoda war Tag ein, Tag aus nur in dem Tempel und er hätte theoretisch das Aushängeschild der Jedi sein können.
Das hätte er nicht gewollt, dafür ist er viel zu bescheiden.
Das hätte er nicht gewollt, natürlich nicht, aber also du hättest halt zumindest mal einen gebraucht, denke ich, der sich so ein bisschen mehr um das Volk kümmert, von mir aus auch ein Stab. Nicht die mächtigsten Jedi, es müssen keine Ratsmitglieder sein. Einfach Jedi, die, in die, ich gehe fest davon aus, dass es auch dort gab, Schulen von Coruscant gehen, sich so ein bisschen beschäftigen, vielleicht das Touren durch den Tempel angeboten werden oder was weiß ich. Einfach um die Jedi ein bisschen volksnäher zu gestalten.
Aber das wollen sie, glaube ich, gar nicht. Ich
Ja,
meine,
das ist der Fehler gewesen. Das hat ins Genick gebrochen.
sie wollen noch so eine mysteriöse Religion, quasi sowas sein, was irgendwie, weil es natürlich auch eine Art von Respekt schafft. Du bist in einem Konflikt, du rufst dir einen Jedi dazu, weil das ist dein letztes Mittel.
Ja.
Rufst deinen Jedi dazu, dann kommt der Jedi und alle so, wow, verdammt, okay, jetzt entspannen wir uns mal alle wieder, weil jetzt ist ein Jedi da. Das ist halt so eine gewisse Distanz, die einfach da sein muss, wenn du so ein Ordnungshüter bist. Ich meine, es ist auch so, hat man gesehen in der Anfangsszene von Episode 1. Was? Sie sind Jedi-Ritter, die Botschafter? Das kann doch gar nicht sein. Was machen wir denn jetzt? Wir sind völlig aus dem Häuschen. Und diese Distanz, die
Natürlich.
braucht man einfach, wenn man so eine Art von Ordnungshüter sein muss. Ich meine, wenn man das jetzt mal vergleicht, mit der Polizei zum Beispiel, sind die Jedi quasi das SEK,
Ja.
beziehungsweise die Kriminalbeamten. Wenn die kommen, dann ist Kacke am Dampfen.
Ja, natürlich, aber ich finde, die Jedi sind halt nochmal so was ganz Eigenes. Das ist mir wie so ein Kämpferkloster. Irgendwo in
Ja,
Tibet.
eigentlich ja nicht. Sie wollen ja nicht
Ich
kämpfen.
weiß nicht, nein, aber sie können es, ja? Du bist lieber ein Kämpfer im Garten als ein Gärtner im Kampf. diese schöne Analogie schon wieder, gell? Nein,
Wunderschön.
ich glaub halt einfach, dass die Jedi sich so ein bisschen in das gebracht haben, was vielleicht ein Stückchen weit die Illuminaten in der heutigen Zeit sind. So eine Vereinigung, von denen man mal gehört hat, oder die Freimaurer, von denen man sich sehr sicher ist, dass sie existieren oder existiert haben, sich aber nicht sicher ist, ob sie wirklich existieren, sich nicht sicher ist, wo sie sind, sich nicht sicher ist, was sie machen. Und schon kennt man sie nicht und schon ist es ein bisschen unbehaglich, sobald es irgendwie näher in die Gefilde von denen geht. Und genau das ist eben der Fehler für diejenigen, die das Volk beschützen möchten, unbedingt, zu,
Das
um
ist
jeden
richtig.
Preis.
Das ist richtig.
Und das finde ich grundsätzlich einfach sehr, sehr schwierig.
Ja, war wohl auch schwierig. Also, ich meine, sie hatten ja dann wohl auch keine Unterstützung, außer gut, Bail Organa zum Beispiel hat sie noch unterstützt nach der Order 66. Es gab Unterstützer auf jeden Fall, aber die.
Aber nicht das Volk. Bail Organa, der den unmittelbaren Bezug zu den Jedi hatte über Leia, dem natürlich auch die Geschichte von Leia irgendwie erzählt worden sein muss, weil wenn, stell dir vor, bei dir ein Tür klingelt, Obi-Wan sagt, hey, ich habe ein Kind für dich, tschüss.
Er hat es ja direkt mit Obi-Wan und Yoda besprochen.
Ja, genau.
Ja.
Also er kannte die Geschichte höchstwahrscheinlich. Oder
Nein,
zumindest den
aber das war
wichtigsten
ja
Teil
erst nach
davon.
der Order 66.
Trotzdem, er hat Bescheid gewusst.
Ja.
Auf die eine oder andere Weise. Es kommt den Clone Wars noch raus, dass
Er
sie
hatte
sehr viel
halt
enger zusammengehangen sind.
viel
Auch
mit
weil
Yoda
er
zu tun.
Padme sehr, sehr gerne mochte. Padme mit der Beziehung zu Anakin, Anakin mit der Beziehung zu Obi-Wan und Obi-Wan als dauerhaftes Ratsmitglied. Das ist halt einfach diese Ecke. Aber die, bei denen es tatsächlich darauf angekommen wäre, die Jedi waren immer ganz toll, wenn es darum ging, dass sie es nicht mit der Obrigkeit zu verscherzen. Nicht irgendwie einem König von irgendeinem bestimmten System auf die Füße zu treten, sich nicht mit irgendeinem Senator anzulegen und schön vor dem Kanzler die Füße still zu halten. Aber bei denen, die sie dann schlussendlich gebraucht hätten, klar, das konnten sie wahrscheinlich nicht absehen. Aber es einfach mal präventiv wäre sinnvoll gewesen, so ein bisschen das Volk auf der eigenen Seite zu haben. Oder absolut jedi-freundliche Planeten zu haben.
Ja, klar. Allerdings hätten die auch nicht wirklich Zeit gehabt zu reagieren, weil die Order 66 war so schnell und hat in so kurzer Zeit quasi alle Jedi hingemetzelt, da konnte sich quasi auch kein Widerstand
Nein, aber
organisieren oder
hinterher. Also
irgendwie.
es war doch klar, dass nicht alle Jedi draufgehen. Das war doch klar.
Ja, gut.
Dafür waren es einfach zu viele. Oder auch die im Tempel. Die im Tempel, da waren noch Jünglinge.
Ja.
Und ich, nee, Quatsch, Yoda war auf Kashyyyk, aber ich bin mir sicher, dass im Tempel noch der eine oder andere Jedi
Ja.
war. Allein da hätte das Volk reagieren können.
Ja, weiß ich nicht. Es ist schwierig, ob das geklappt hätte oder nicht. Oder ob es auf Coruscant so überhaupt so etwas wie ein Volk gibt, weil du hast gesagt, es gibt so viele Ebenen und
Das
jeder
ist
ist so.
natürlich eine riesige Mischkultur, aber zumindest eine Ebene auf der Seite zu haben, das wäre schon was gewesen. Ganz unten die Gauner, von denen man das Jedi wahrscheinlich schon ein paar verhaftet hat, da ist klar, dass sie nicht unbedingt zu einem halten werden. Aber zum Beispiel ein paar Ebenen weiter oben, so die Bürger, die man immer wieder beschützt hat, die vielleicht sogar mal ein bisschen was von dem mitgekriegt haben, die werden Zugang zu Fernsehen etc. haben. Bei denen zum Beispiel, bei den etwas gebildeteren.
Ja, ist wirklich, finde ich wirklich schwierig. Ist
Es
halt,
ist schwierig.
ob jetzt die Jedi dann Unterstützung gekriegt hätten oder nicht. Sie hätten es gebraucht auf jeden Fall, in irgendeiner Form. Beziehungsweise das Imperium hätte sowieso in irgendeiner Form Widerstand gebraucht, was sie dann ja durch die Rebellen gekriegt haben. Allerdings viel zu klein und
Ja.
in viel zu kleinem Rahmen. Was natürlich trotzdem dann geklappt hat, weil man Luke Skywalker hat und noch und die Filme kamen.
Ja,
Aber.
oder halt ein Jedi-freundlicher Planet.
Ja.
Sowas wie Mon Calamari. Gut, das kam erst später. Kennst du die Geschichte dahinter? Ich habe mittlerweile ein bisschen nachgeforscht
Aha.
und bin so ein bisschen drauf gestoßen. Wir kennen doch beide Admiral Ackbar.
Ja.
Admiral Ackbar war, ich nicht kanonmäßig, sondern ich glaube Legends oder im erweiterten Universum, ein Gefangener, ein Sklave von Grand Moff Tarkin für knapp 2 Jahre. Und hat es geschafft, in diesen 2 Jahren die imperialen Schiffe auszukundschaften, eben als persönlicher Sklave. Und hat es dann bei irgendeinem Angriff geschafft, zu fliehen und zurückzugehen zu den Mon Calamari. Und hat dann mit diesem Wissen die Mon Calamari, die niemals Teil des Imperiums sein wollten, die da auch Widerstand geleistet haben müssen, hat es geschafft, sie davon zu überzeugen, sich der Rebellion anzuschließen, bei der sie schon deutlich länger waren, und gesagt: Hey, ich bin jetzt wieder da, ich weiß Bescheid, wir können unsere verbliebenen Schiffe schicken, um anzugreifen. Das fand ich relativ interessant. Also, sowas wie die Mon Calamari wären vielleicht eine Idee gewesen.
Ja.
Was mich hingegen jetzt wieder zum nächsten Punkt bringt in Sachen Diplomatie, ob es denn Planeten gab, denen es gelungen ist, weder auf Seiten der Republik noch auf Seiten des Imperiums beziehungsweise zuvor der Separatisten zu stehen.
Bestimmt.
So eine Art Schweiz.
Bestimmt. Es gab doch, gibt doch in Clone Wars immer, also allein in der ersten Staffel sind bestimmt 5 Planeten vorgekommen, die unabhängig bleiben wollten.
Aber da ist, also, bist du sicher? Also
Ja.
ich weiß, bei dem Planeten, auf dem sie tatsächlich sind, da geht es darum, zu welcher Seite er jetzt geht. Der hat sich entschieden, ich schließe mich jetzt einer Seite an.
Ja, aber dieser, zum Beispiel der Planet, wo diese kleinen Lemurenwesen sind, wo Anakin dann so verletzt ist und sie mit Ahsoka und Aayla Secura ist es, glaube ich, da sind und dann kommen die Separatisten mit ihrer Blätterbombe, mit ihrer Bombe, die alle Vegetation quasi zerstört,
Aha,
alle
ich
Tiere,
erinnere mich.
ne? Die haben ganz am Anfang gesagt, sie sind friedlieb und wollen
Stimmt.
nicht reingezogen werden und danach hauen die halt die Separatisten weg
Stimmt, aber es gelingt ihnen
und die
nicht.
Republik fliegt wieder weg.
Stimmt, es gelingt ihnen nicht. Das Einzige, was hätte gelingen können, neutral zu bleiben, wäre tatsächlich sowas gewesen in einer ähnlichen Ausgangslage wie die Schweiz. Jetzt nicht geografisch, aber einfach finanziell sowas wie der Bankenclan. Angenommen, der Bankenclan wäre auf dem Planeten. Da würde er sagen, ja, ihr könnt uns zwar eingliedern, dann
Sind
gibt
sie
es aber
ja.
das ganze Geld weg.
Bankenclan sitzt doch auf
Nee,
Unli, ist oder?
hypothetisches Konstrukt.
Ja.
Wirklich jetzt ein rein autonomer Planet. Und einfach sagen, sobald ihr uns überfallt, ist für euch das ganze Geld weg. Weil dann greift sie keiner an.
Das ist richtig.
Das wäre möglich gewesen. Und darum ist es diesem Planeten eben nicht gelungen, autark zu bleiben.
Ja, weil sie nichts von Bedeutung ihnen wegnehmen können, wenn
Genau.
sie quasi weg sind, ja.
Genau. Aber grundsätzlich dieses Konstrukt, da neutral bleiben zu wollen, finde ich interessant. weil es hat ja Anreize, der Republik beizutreten, es hat aber auch eben Anreize, den Separatisten beizutreten.
Ja.
Was ich persönlich sehr, sehr spannend finde. Gerade auch was zu Regierungssystem der Separatisten angeht. Also
Ja.
bei denen hat der Palpatine erstmal nicht viel zu sagen. Palpatine ist ein Sith.
Bei den Separatisten.
Halt, er ist auch Chef der Separatisten.
Quasi,
Ist
ja.
er natürlich, klar, logisch.
Nein, Dooku ist Chef der Separatisten und er
Ja, nein,
kontrolliert halt Dooku.
Palpatine, ja.
Ja.
Trotzdem. Also, aber Palpatine hat erstmal kein offizielles Amt bei den Separatisten. Er ist erstmal ein Sith. Und das finde ich persönlich relativ interessant, dass die Separatisten also auch offensichtlich einen politischen Führer wie einen Kanzler haben. Was für einen Titel der da auch immer haben mag. Und ich glaube mich zu erinnern, dass sie auch eine Art Senat haben.
Ja,
Da
bestimmt
müsste es
müssen
soweit
sie
ein
ja.
Clone Wars sein. Tatsächlich fliegt Ahsoka Tano mit Padmé mal zu einer alten Freundin, die Teil der Separatisten ist.
Ja, das habe ich gesehen.
Hast du gesehen?
Ich glaube schon.
Ich glaube, dass man da auch einen kurzen Einblick sieht in dieses Gebäude, wo sich die separatistischen politischen Führer treffen. Das schaut so ein bisschen aus wie das englische Unterhaus, glaube ich, vom Gebäude her.
Okay.
Diese langen Bänke, wo sie stehen, und dann sagt einer was, und in der Mitte, also in der Mitte hinten am einen Ende des Raumes, hockt halt das Hologramm von Dooku. Und das fand ich ganz lustig zu sehen, dass sie also
Okay.
anscheinend auch so eine Art demokratisches Ding haben. Und
Ja.
später kommt ja dann der absolute Absolutismus mit hier Palpatine.
Nee, nicht unbedingt. Es gibt auch einen galaktischen Senat
Hat
im
der im Imperium
Imperium.
noch wirklich was zu sagen?
Das weiß man nicht, aber es ist nominell noch ein Senat.
Also, ja, aber ich schätze mal, dass dann im Prinzip jeder Druckmittel gegen den anderen haben wird, oder?
Ja, natürlich. Also.
Sonst halt Vader kommt und sagt, wie du folgst mir nicht, kriegst du noch Luft? Ja, du folgst mir immer noch nicht, kriegst du noch weniger Luft.
Ja.
So quasi nach dem Prinzip versucht, ihn irgendwie zu erpressen. Und mein Gott, ja, dann hockt halt Palpatine in seinem Kanzlerpalast, glaube ich, auf Coruscant. Und Darth Vader hat nicht weit davon einen eigenen Palast, nicht ganz so groß. Ich glaube, der Kanzlerpalast hat in seiner größten Ausdehnung im Imperium sogar eine direkte Anbindung an den Senat. Ist ein Riesenteil.
In der Republik ist doch das Büro von Palpatine sowieso im Senatsgebäude, oder?
Genau. Und da hat er dann noch, da gibt es dann immer so einen eigenen Präsidentenpalast, so einen eigenen Kanzlerpalast. Wie Schloss Bellevue
Ich dachte,
sozusagen.
das ist direkt im Senat.
Nee, das ist nicht direkt im Senat, das ist ein Stückchen außerhalb.
Ach
Und
so.
Palpatine, sobald er an die Macht kommt, vergrößert er diesen Palast immer weiter, baut ihn immer weiter aus, bis er eben in seiner größten Ausdehnung bis rüber reicht zu dem Senatsgebäude.
Okay.
Habe ich zumindest gelesen, glaube ich. Was ich persönlich sehr, sehr spannend fand, und Darth Vader hatte auch einen eigenen Palast, ein bisschen abseits, der da politisch nicht viel zu schnacken gehabt, der dann später Luke auch als kleiner Unterschlupf gedient hat im erweiterten Universum.
Okay.
Es macht tatsächlich Spaß, sich in diese ganzen erweiterten Geschichten
Ja,
einzulesen, weil
bestimmt,
es wirklich
bestimmt.
spannend ist, aber es ist leider so vielseitig.
Ja.
Und so viel und teilweise so abstrus, dass es echt schwierig ist, das alles in den Kopf reinzubringen, in den Kopf. Aber allmählich wird's, habe ich den Eindruck.
Ja.
Und das finde ich persönlich sehr, sehr spannend, dass es dann diesen absolutistischen Herrscher gibt, dass es dann Darth Vader gibt, dessen Hauptaufgabe es im Prinzip ist, fange die verbleibenden Jedi und imperialisiere noch die übrigen Planeten, der sich dann quasi, der quasi wie der Verteidigungsminister oder ein Kriegsminister
Ja,
agiert.
Kriegsminister wahrscheinlich eher.
Ja. Finde ich immer grundsätzlich sehr, sehr spannend.
Beziehungsweise, Darth Vader ist doch Grand Moff Tarkin unterstellt, oder? Nicht?
Das auf keinen Fall.
Sicher?
Die sind sich mindestens gleichgestellt.
Okay.
Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass Lord Vader sozusagen für die Exekutivkommandos der Mann ist, den du fragst, und halt Tarkin das bisschen größere Verständnis hat, was Schlachtenplanung angeht.
Der Tarkin ist Regionalverwalter als Großmoff.
Irgendwie so.
Ja.
Also ich vermute, dass sie eine ähnliche Aufgabenteilung haben wie in Episode 7 Kylo Ren und General Hux,
Ja, das kann sein.
die sich ja unter Snoke gleichgestellt sind.
Das kann gut sein.
Ja, finde ich eigentlich persönlich ganz spannend.
Also es ist auf jeden Fall sehr vielseitig mit dieser Politik, aber irgendwie kennt man doch alles von der Erde.
Ja,
Habe ich das
gut, also
Gefühl, oder?
ich natürlich. Bis vielleicht auf den gewählten König.
Das ist richtig.
Was mir persönlich jetzt nicht untergekommen ist, was es aber garantiert auch gibt, ist eine konstitutionelle Monarchie, wie wir sie in
Oh.
England haben.
In Star Wars jetzt?
Ist mir nicht untergekommen, haben sie aber garantiert irgendwo.
Okay, weiß ich jetzt auch nicht.
Also würde mich wundern, wenn nicht. Aber ganz ehrlich, warum sollte man das Rad neu erfinden?
Ja, natürlich, klar. Also, ich meine, die Drehbuchschreiber müssen sich ja auch an irgendwas orientieren. Und wenn es halt die Erde ist, die sie nun mal haben...
Das wär's eigentlich. Wenn, stell dir vor, du schreibst ein Drehbuch und erfindest so nebenbei im Vorbeischreiben quasi aus Versehen das perfekte politische System. Das ist eine lustige Vorstellung.
Also ich behaupte ja, dass kein politisches System in Star Wars perfekt ist. Aber ja, gut. Da muss man dann halt auch die große Diskussion führen, ist überhaupt ein politisches System... Es kann überhaupt ein politisches System perfekt sein?
Ja, das ist die ganz große Frage. Da halte ich es gerne mit Churchill. Die Demokratie ist zwar nicht das beste Staatssystem, aber das beste mir bekannte.
Ja gut, das ist... gibt ja auch Demokratie und es gibt dann Demokratie. Also.
Ja, natürlich. Und dann gibt es diese dritte Unterart, was mir gerade wieder auffällt, was für extrem viel Konflikte sorgt. Dadurch, dass wieder eine Art Kirche, eine Art Religion im Staat mitzuschnacken hat. Die Jedi. Also die Jedi sind ja im Prinzip eine eigene Religion. Die glauben an was?
Die haben aber im Staat nichts mitzuschnacken. Das ist
die Macht. Aber allein denen ihre Ansichten sind spätestens bis zu Valorum extrem gefragt.
Mhm.
Und nachdem sie die Ordnungshüter sind, wenn die sagen, nee, da gehen wir nicht mit, das widerspricht allem, wofür wir stehen, dann würde wahrscheinlich auch die eine oder andere Entscheidung nochmal überdacht werden.
Ja, das kann natürlich gut sein.
Oder wenn die Jedi sagen, nee, diese Entscheidung würde in unserer Sicht das Gleichgewicht derart aus der Macht bringen, dass wir nicht mitgehen können.
Mhm.
Ob dann nicht vielleicht auch einfach wieder diese Sache ist, dass Kirche und Staat zu sehr miteinander verbandelt sind.
Ja. Es kann gut sein, aber die Jedi jetzt so als Religion, ich weiß nicht.
Es hat was Religionsartiges.
Das natürlich, es hat Anzeichen davon, aber die Jedi sind für mich keine Religion an sich, die sind halt eine
Religionsgemeinschaft.
Ordensgemeinschaft.
Sie sind im Prinzip wie ein Haufen Mönche. Ja. Das ist jetzt mal voller Ernst. Also
nur, dass sie halt nicht beten oder irgendetwas anbeten.
Sie meditieren.
Ja, aber...
Es hat gewisse Ähnlichkeiten.
Ja, natürlich.
Sie hängen hauptsächlich unter sich geschlossen rum, haben eine eigene Kampfform entwickelt, die ein bisschen rückständig wirken mag mit Schwert, die aber durchaus sehr, sehr effektiv ist und die zu Höchstleistungen imstande sind. Das erinnert mich so ein bisschen an so ein buddhistisches Kloster mit Kung Fu und so Geschichten.
Ja, kommt auf jeden Fall so rüber.
Finde ich persönlich gerade ganz interessant, diesen Gedankengang. Werde ich mal ein bisschen verfolgen, um mich selber zu loben hier nebenbei.
Kann man ja nie genug machen, ne?
Ja, tut dir sonst keiner.
Ja. Fällt dir noch ein politisches System ein?
Ich überlege die ganze Zeit schon und drum drucke ich hier auch gerade so ein bisschen rum. Tatsächlich eigentlich eher wie... Ja, natürlich.
Und zwar?
Tatooine. Oder generell diese Planeten im Outer Rim.
Anarchie.
Die im Prinzip in Anarchie leben, die kein wirkliches politisches System haben, außer Clans, von denen sie beherrscht werden.
Mhm. Das ist richtig.
Und noch eins, diese ganzen Planeten, wo immer kleine Völker zusammenleben. Und diese kleinen Völker regieren sich selber, aber einen großen Überherrscher gibt es wieder auch nicht.
Das ist zum Beispiel?
Ich weiß nicht, wie dieser verdammte Planet heißt. Ich glaube, der kommt irgendwo mal in Clone Wars vor. Da landen sie und die wollen eigentlich auch nur ihre Ruhe haben. Und du müsstest quasi zu jedem Volk persönlich rennen und denen helfen. Und dann irgendwann greifen die Separatisten an und dann schließen sich die Völker, die bislang nicht viel miteinander zu tun haben wollten, tatsächlich zusammen, um gegen die Separatisten zu kämpfen.
Okay.
Also irgendwie sowas kommen, habe ich jetzt gerade im Kopf.
Ja. Ja gut, aber so ein Anarchieplanet wie Tatooine ist natürlich, ich meine, birgt natürlich ein großes Risiko. Ich meine, da gibt es halt Sklaven und so weiter.
Ja.
Recht des Stärkeren, beziehungsweise Recht des Geldes.
Ja.
Und es ist, kommt halt
das,
vor.
Das finde ich immer sehr interessant, wie diese große, allmächtig scheinende Republik da draußen überhaupt nichts zu sagen hat.
Ja.
So wie Watto eben dann direkt in der ersten Episode, wo er ihm erzählt, dass die republikanischen Credits hier draußen nichts wert seien.
Ja.
Finde ich immer sehr, sehr spannend, warum die Republik nicht versucht, ihren Einfluss in diese Richtung auszuweiten.
Ja, dann finde ich es aber auch spannend, warum sie von Naboo, einer wichtigen Welt der Republik, nach draußen nach Tatooine fliegen und dann wieder rein nach Coruscant. Also,
da wollten sie doch irgendwas umgehen. Nee, Quatsch, denen ist der Hyperantrieb
abgerockt. Ja, genau. Sprich, die müssen quasi direkt dran vorbeigeflogen.
Ja, das liegt aber daran, dass es dieses, also Hyperraum heißt ja nicht einfach, da dematerialisiert sich alles, ich kann fliegen. Sondern es sind ja wie eine Art Schnellstraßen, es sind ja wie eine Art Autobahn.
Ich weiß.
Und da wird halt der kürzeste Weg, gab halt keinen direkten Weg, da müssen halt so außen rum geflogen sein.
Ja, also gut, das, darüber kann man jetzt auch, habe ich ja schon mal gesagt, es gibt irgendwie keine Sternenkarte. Ich habe mal ein paar gefunden, die sind alle irgendwie widersprüchlich.
Ja.
Es gibt keine, die jetzt, wo es draufsteht, mit Lucasfilm-Stempel und bestätigte Sternenkarte, so ist es und so bleibt es. Das, ja.
Aber ich glaube, dass der Gedanke, den ich gerade habe, dieser Erklärungsversuch mit diesen Autobahnen, das sind einfach festgelegte Routen, die fliegst du
das
so.
Das ist ja genau das mit dem
Das mit die wahrscheinlich stimmen.
Ja, das hat man ja mit dem Kessel Run, dass die irgendwie rumnavigieren müssen.
Ja, genau, irgendwie so. Und dann das ist dann das nächste politische System, was wir haben, der Lobbyismus. Extrem stark Handelsföderation, die einfach als diese galaktischen Handelsroutengesetze kommen sollen, mal flink Nabu blockieren.
Ja.
Finde ich auch sehr spannend, dass da anscheinend eine private Institution oder mehr oder weniger private Institution sich eine eigene Armee leisten kann und darf, um dann plötzlich einfach mal eben einen relativ wichtigen Planeten zu blockieren.
Ja.
Finde ich sehr spannend. Natürlich war es eine Tarnung für den Einmarsch der Separatisten, bla 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 bla. Aber offiziell durften sie scheinbar eine haben.
Es war kein Einmarsch der Separatisten. Zu dem Zeitpunkt gab es die Separatisten in der Form noch nicht. Es war halt die Handelsföderation,
ja,
die einmarschiert ist.
Die sich mit dem Kanzler...
Das war die Hinarbeitung auf die Separatisten.
Ja, natürlich. Aber, es war wie so eine Art Separatisten. Das sind Vorläufer davon.
Ja.
Finde ich auch ganz spannend.
Ja, klar.
Dass diese Form zu dran ist. Und dann macht eben auch diese Blockade wieder einen Sinn, weil sie blockieren ja im Prinzip höchstens die Hälfte des Planeten.
Ja.
Also sie stehen da ja nicht einmal rum. Und im Prinzip, wenn du kommen würdest, handelst du über so eine Hyperraumroute, die führt da hinten rum. Naja, dann steigst du halt da aus und pff, bist du auf dem Scanner von denen bist du schon 15 Mal auf dem Planeten gelandet. Genau. Du hast deine ganzen Schlachtschiffe nachgeholt. Aber anscheinend führt da hinten einfach keine Route rum.
Das kann ja gut sein, ja.
Dass da halt irgendwie ein Asteroidenfeld oder sowas ist.
Mhm.
Ja. Eigentlich ganz spannend, aber jetzt so direkt politisch fällt mir tatsächlich wenig ein, aber nachdem es heute eh schon viel um Jedi gegangen ist, würde ich sagen, können wir gerne versuchen, die verbleibende Viertelstunde einfach mal ein bisschen zu füllen, indem wir wie üblich die großen 5 spielen.
Großen 5?
Okay. Ja, nur heute mit den großen 5 Jedi.
Oh Gott. Meinst du jetzt körperlich groß oder? Weil ich meine, da hätten wir...
Nein, unsere Lieblings-Jedi sozusagen.
Unsere Lieblings-Jedi, ja gut. Okay.
Möchtest du einfach anfangen mit Platz 5?
Ja, dann fange ich da jetzt einfach mal an. Und zwar auf Platz 5 ist bei mir Ki-Adi Mundi, den ich einfach unglaublich stilvoll finde.
Mit den 2 Gehirnen, diesem riesigen Schädel, wird wie heißt der Planet, von hinten in den Rücken geschossen.
Ja.
Den gab es bei Star Wars Battlefront. War nicht Uta Pau.
Ist das Christophsis?
Ja, ich glaube, es ist Christophsis.
Ja, dann ist es.
Ich glaube, der ist es. Ja, das fand ich ganz spannend. Bei mir auf Platz 5 ist Plo Koon.
Plo Koon, ja, da habe ich
weil
auch
überlegt, der
kommt Just in, Mist.
Ja, nee, der kommt in Clone Wars sehr, sehr viel vor. Also zumindest später, wenn du weiter bist. Und ich finde ihn einfach einen unglaublich coolen Charakter. Er findet ja auch Ahsoka, also er ist der die ausgräbt irgendwo. Und das finde ich persönlich ganz spannend.
Also, ich muss dazu sagen, mein Ranking bezieht sich jetzt nicht auf Clone Wars, sondern nur auf die Spielfilme. Weil ich sonst einfach nicht...
Ach so. Also, machen wir nur Spielfilm intern?
Von mir, also mir ist es wurscht, ich kann nur nicht viel zu Clone Wars sagen. Also von mir aus kannst du gerne Clone Wars mit reinnehmen.
Ja, gut. Na gut, ja.
Nimm du Clone Wars mit rein.
Machen wir weiter, weil da kommt zu meinem Platz 4 und drum habe ich gerade diese Frage gestellt. Weil auf Platz 4 hätte ich jetzt tatsächlich Ty Walker gesetzt. Und Ty Walker ist der Lehrmeister von Plo Koon gewesen.
Mhm.
Der auch tatsächlich vorausgesehen hat, dass ein Platz im Jedi-Rat frei werden wird und Plo Koon damit beauftragt hat, sich zu bewerben für diesen Platz.
Mhm.
Jetzt hat Plo Koon aber gesagt, nee, habe ich eigentlich keine Lust zu, ich fühle mich nicht reif dafür, da gibt es eigentlich andere, die das mehr verdient hätten. Und dann wurde Ty Walker, das war ein sehr, sehr guter Diplomat, ein Wookie, Ein Wookiee-Jedi, 500 Jahre alt ungefähr, der übrigens auch die Galactic Basic Sprache sprechen konnte, was wir unter Englisch kennen. Und der ist dann in einem Feuergefecht, das war dann eine List von irgendwelchen Verhandlungsgegnern sozusagen, ist dann in einem Feuergefecht umgekommen, hat aber dafür seine ganzen Mitgereisten, einschließlich Kanzler Velorum, gerettet. Und den würde ich auf Platz 5 packen. Und jetzt ist der halt bestenfalls erweitertes Universum, wenn nicht sogar Legends. Achso, um diese Geschichte noch zum Abschluss zu bringen, Tywalker ist gestorben und er war eben so mächtig, so stark in der Macht, dass er in die Zukunft sehen konnte, hat aber nicht gesehen, dass der Tod, der freie Platz im Jedi-Orden, bedingt sein wird durch seinen eigenen. Und ich finde diese ganze Geschichte einfach so schön mystisch und am Ende hat Plo Koon dann sich wirklich dessen angenommen und diesen letzten Wunsch, der war dabei, Tywalker eben abgenommen und hat gesagt, ja, ich werde kandidieren und hat es gemacht. Und das finde ich einfach eine ganz nette Geschichte.
Ja.
Und wenn du aber sagst, nur Kanon, dann wäre es bei mir Qui-Gon Jinn aus offensichtlichen Gründen, weil er einfach cool ist und die Machtkräfte erfunden hat.
Okay, also bei mir auf Platz 4 ist Yoda.
Was? Zwei Runden?
Ja, ich war echt stark am Überlegen, aber doch tatsächlich Yoda.
Okay.
Weil, gut, zu Yoda muss man nicht viel sagen, aber er ist halt ein relativ eindimensionaler Charakter, wenn man das jetzt mal so betrachtet. Also er ist halt der alte Lehrmeister, der halt eine krasse Seite rausholt in Episode 2. Und zwar zeigt er, dass er auch richtig krass kämpfen kann, sowohl mit der Macht als auch mit dem Lichtschwert.
Das zeigt aber auch gegen den Imperator.
Auch gegen den Imperator, aber in Episode 2 macht er das zum ersten Mal.
Ja gut. Dann darfst du dich tatsächlich noch ein bisschen auf Clone Wars freuen.
Mhm.
Die Folge ist nämlich ziemlich abgefuckt, aber sie bringt mehr von Yoda zum Vorschein.
Aha.
Was ich ganz spannend finde.
Okay.
Dein Platz 3?
Mein Platz 3 wird dann... Das ist jetzt eine schwierige Entscheidung zwischen den ersten drei. Ganz, ganz schwierig. Ich würde mal behaupten, auf Platz 3 Mace Windu.
Okay.
Einfach unglaublich stilvoll. Ich meine, Samuel L. Jackson spielt ihn auch einfach gut und dann ist er der Einzige mit einem lila Lichtschwert, hat eine coole Robe an, wie ich finde, vom Stoff her und vom Aussehen her ist das echt eigentlich die am besten aussieht, finde ich.
Wir haben ja die Originalfilmrequisite gesehen. Ja, können wir an der Stelle mal kurz sagen, in München war die Identities-Ausstellung, zu der bestimmt auch noch irgendwann eine Folge kommen wird, und da waren mit ein paar Hintergrundgeschichten und so weiter die eben Originalroben von einigen Jedi ausgestellt.
Ja, also die Originalkostüme. Und er ist einfach der Hammer und er ist einfach cool und er ist ein krasser Kämpfer, eigentlich der beste Schwertkämpfer des Jedi-Ordens und genau, das ist mein Platz 3.
Das ist auch mein Platz 3. Kleine Sache zu ergänzen noch, wieder aus Clone Wars. Clone Wars ist tatsächlich das Einzige, wo ich dir vielleicht neben ein paar Computerspielen so ein bisschen Wissen voraus habe. Mace Windu muss mal auf einen Planeten und dort Missionen absolvieren, gemeinsam mit Jar Jar Binks. Und alleine deswegen bin ich mit der festen Überzeugung, auf diesem Planeten schauen die Bewohner auch noch aus wie Enten, was die ganze Situation noch bescheuerter macht. Und die oberste Chefin des Planeten steht auf Jar Jar Binks und Jar Jar Binks auf sie. Und das macht diese ganze Geschichte einfach so unglaublich abstrus, weswegen das ein absoluter verdienter Platz 3 ist.
Das ist allerdings dann eine Folge, auf die ich mich bestimmt nicht freuen werde.
Die ist so kaputt, diese Folge. Die wird immer schlimmer. Die nimmt dann irgendwann so Indiana Jones-mäßige Auszüge an.
Oh.
Die ist immer schlimmer.
Jar Jar Binks hat mich in Staffel 1 schon so genervt. Also noch mehr als in Episode 1. Und das ist schon schwierig, aber...
Ich hoffe, dass in Episode 8 noch nachträglich der Tod von Jar Jar Binks gezeigt wird.
Mal schön...
Ich weiß nicht, ja, vom... The Knights of Ren gefoltert.
Ja, genau.
Knights of Ren, die Star Wars-Variante des IS. Können wir das sagen?
Weiß man ja noch nicht.
Ja, das weiß man ja schon.
Das weiß man noch nicht.
Das ist übrigens tatsächlich mein Vorausblick, dass Luke sich um die Knights of Ren kümmern wird und Rey so ein bisschen Kylo Ren.
Jetzt gehen wir schon wieder voll auf
Topic. Wir sind schon wieder voll weit weg. Drum mache ich einfach flink meinen Platz 2.
Genau.
Yoda.
Okay.
Kurz und schmerzlos, was ist dein Platz 2?
Mein Platz 2, kurz und schmerzlos. Kurz und schmerzlos ist Qui-Gon Jinn.
Okay.
Und ich finde den Charakter einfach super. Es war jetzt wirklich ein harter Kampf zwischen Platz 1 und Platz 2. Das ist wirklich, muss ich wirklich sagen.
Das Sag doch mal deinen Platz 1, das ist
viel schöner. Mein Platz 1 ist Obi-Wan bzw. Ben Kenobi. Und zwar... Verdammt. Ja, hast du auch?
Ja, klar.
Hast du auch. Ich habe eigentlich bei dir auf Anakin gewartet, aber...
Was? Ich mag Anakin überhaupt nicht. Okay.
Oder Luke oder so. Nee. Ich weiß nicht, die Hauptpersonen kommen bei uns anscheinend nicht vor. Nein, Qui-Gon Jinn ist einfach einer... Der eigentlich der Held von Episode 1, der Einzige, der es wirklich rausreißt. Das kann nicht mal Ewan McGregor wirklich rausreißen.
Weil der sich ja immer noch die Rolle des unerfahrenen Padawan auflegen muss.
Genau. Aber Qui-Gon Jinn reißt diesen Film einfach super raus. Und ich gucke auch Episode 1 gerne, trotz Jar Jar Binks, einfach wegen Liam Neeson und weil er das wirklich cool gemacht hat. Tipp dazu, auf Englisch gucken, Stimme von Liam Neeson ist der Hammer.
Ja, das stimmt. Nein, mein Platz 1 ist tatsächlich Obi-Wan Kenobi ebenfalls. Mhm. Liegt einfach daran, weil er ist so der Ausgeglichene. Er ist so der den Sinn des Jedi-Ordens verkörpert. Er ist der sich immer unter allem unterordnet. Obi-Wan Kenobi, Ben Kenobi ist einfach mal zusammengenommen natürlich dabei. Und der sozusagen tatsächlich dann im Endeffekt schuld dran ist, dass die Geschichte, dass immer wieder irgendwas Böses vernichtet wird. Weil ohne ihn wäre das nie möglich gewesen. Mhm, also er ist alleine auf diesen verdammten Todesstern losgezogen, hätte er die Schilde nicht einfach mal deaktiviert, dann wäre dieses ganze Konzept niemals aufgegangen. Ja. Hätte er Luke nicht bewacht, wäre dieses ganze Konzept wahrscheinlich auch niemals aufgegangen. Mhm. Hätte er Anakin nicht besiegt, wäre dieses ganze Konzept wahrscheinlich niemals aufgegangen. Mhm. Und dann ist einfach bei mir und dass wir tatsächlich keinen von den Auserwählten oder potenziell Auserwählten Skywalkers drin haben, finde ich eigentlich echt lustig.
Ja, das ist halt so. Weil geht halt nicht anders. Wenn die halt so, also Anakin wurde mir zerstört, also durch diese unfassbar schlecht gestöpselten Szenen in Episode 2.
Diese Liebesszenen.
Ja, also ich finde ihn ja in Episode 3 eigentlich echt cool und auch und da auch gut gespielt. Da kann man eigentlich sagen, was man will, aber dieser Zwiespalt wurde eigentlich gar nicht so schlecht gespielt.
Er hat doch Clone Wars nochmal bei mir gewonnen.
Das kann gut sein, weiß ich nicht. Also, ja, aber
Episode. Clone Wars lasse ich heute meine Argumente.
Ja, sehr. Aber Episode 2 war schrecklich.
Ja, der war nicht das Beste.
Ja.
Was man je gesehen hat. Aber. Und auch Luke, fand ich, konnte nie wirklich glänzen.
Nee, Luke konnte nie wirklich glänzen. Obwohl er die Hauptperson in
4-5-6 war. Es ging verdammt viel um ihn. Gut, es ging auch verdammt viel um Han und um Leia. Aber es ging ihm auch sehr viel um ihn. Und irgendwie hatte nie seinen Arsch hochgebracht, sondern hat sogar noch beim finalen Kampf die Hilfe eines Sith gebraucht, um den anderen Sith besiegen zu können.
Ja.
Das finde ich einfach sehr, sehr traurig.
Gut, man weiß nicht, was passiert wäre, wenn Luke, nachdem er Darth Vader den Arm abgeschlagen hat, einfach mit dem Lichtschwert auf den Imperator zugerannt wäre und ihm einfach den Kopf abgeschlagen hätte.
Ob er das geschafft hätte.
Ob er das geschafft hätte, wäre eigentlich interessant gewesen, weil ich Luke auch nicht für einen starken Jedi halte, weil es nie gezeigt wurde.
Mangels Training,
natürlich, aber es halt ändert nichts. Sondern
er hat so eine crashkursmäßige Ausbildung von Yoda bekommen.
Mhm.
Und so ein bisschen unterbrochene Ausbildung von Obi-Wan und also Ben, und dann war es das auch schon wieder.
Ja, genau.
Eigentlich traurig. Mal gucken, wie der sich in Episode 8 entwickelt. Da bin ich gespannt.
Ja.
Nein, tatsächlich, ob er vielleicht von den Machtgeistern der alten Meister geschult worden ist.
Ja, das wäre natürlich super. Wenn da Qui-Gon Jinn nochmal vorkommen würde.
Ja, aber generell, es wäre die Gelegenheit, um all die Alten wieder reinzubringen.
Ja.
Um Ben Kenobi, um Yoda, um Mace Windu, um Qui-Gon Jinn als Jedi-Geister, als Machtgeister wieder auftreten zu lassen.
Gut, man weiß halt nicht, wer die Fähigkeit hatte, zum Machtgeist zu werden. Ob Mace Windu jetzt die Fähigkeit hatte, weiß man nicht.
Kann ich mir durchaus vorstellen.
Kann sein, muss aber nicht. Also
ich persönlich behaupte, nachdem Obi-Wan davon wusste, nachdem Yoda davon wusste, dass es funktioniert hat, werden sie auch Mace Windu davon erzählt haben.
Aber das erst nach dem Tod von Mace Windu. Yoda hat erzählt erst in der allerletzten Szene von Episode 3 Obi-Wan davon.
Ja, aber er wusste es vorher. Und dementsprechend glaube ich, dass er es vielleicht vorher Mace Windu, dem anderen Oberhaupt des Rates, möchte ich jetzt eigentlich mal behaupten, davon erzählt hat.
Ja gut, das ist halt die Frage.
Also die Frage, ob Mace Windu es noch geschafft hat, ich glaube ja. Ich glaube, dass Mace Windu einer der begabtesten Jedi aller Zeiten war.
Mhm.
und dass er es tatsächlich geschafft haben könnte. Und ich fände es einfach dann, ich fände es einfach sehr, sehr schön, so einen runden Gesamtabschluss, wenn einfach in Luke die besten Eigenschaften der größten Jedi vereint worden wären.
Ja, das wäre eine schöne Idee.
Inklusive Anakin, auch wenn wir natürlich unser Ranking drin hatten.
Ja, gut.
Das finde ich einfach...
Ja.
Ja, wäre eigentlich ganz schön.
Genau. Jetzt hören wir schon wieder auf mit einem Ausblick auf Episode 8, aber lässt sich wohl nicht ändern.
Ja, aber das liegt auch daran, weil wir so gespannt sind auf Episode 8 und ich bin auch so gespannt auf Episode... auf Episode 7, Quatsch, die gibt's ja schon. Auf Episode 8 bin ich gespannt und auf Rogue One bin ich gespannt und auf das Boba Fett Abspann-Dingsbums, sondern auf den Han Solo-Ableger, boah, auf den bin ich nicht so gespannt, aber ich will ihn trotzdem sehen. Also ich bin, doch, lass mich anders formulieren, ich bin gespannt auf den Han Solo-Ableger, aber ich freue mich überhaupt nicht drauf. Aber das erörtern wir auch ein andermal. Ja,
genau.
Ja, und Rebels, ich will unbedingt Rebels gucken, wer es noch nicht getan hat, unbedingt in Staffel 3 Trailer zu Rebels gucken, denn da kommt Admiral Thrawn drin vor, der uns aus den Timothy Zahn Büchern bekannt sein könnte, die ich mir jetzt in meiner Sommerpause auch mal ein wenig zu Gemüte führen möchte. Hier auf dem Kanal ist aktuell der Plan, dass es weiterläuft.
Ja.
Soweit wir vorproduzieren können. Wir beide verabschieden uns jetzt bald auch in den Urlaub jeweils.
Genau.
Wenn wir es hinbringen bis dahin mit automatischen Veröffentlichungen bei YouTube, dann soll da auch mehr kommen.
Ja, aber schauen wir dann mal.
Ich glaube, ich habe jetzt mittlerweile herausgebracht, dass ich ziemlich sicher WLAN-Zugang habe.
Okay.
Ich glaube allerdings nicht, dass das WLAN dort ausreicht, um unter einer Woche so eine Stunde YouTube-Material hochzuladen.
Das glaube ich auch nicht. Aber das kriegen wir schon irgendwie
hin. Das kriegen wir hin. Es gibt automatische Veröffentlichungen. Wir probieren es aus. Wenn es ausbleibt, keine Sorge, wir leben noch höchstwahrscheinlich. Wir sind nicht ausgewandert zum Imperium oder so Geschichten, sondern wir bleiben einfach da und dann gibt es die ganzen Folgen später und dann spätestens nach den Sommerferien geht es ganz regulär wieder weiter. Und auf jeden Fall mal bis zur nächsten Woche oder bis wann auch immer.
Und?
Ja, ganz kitschig. Bringen wir auch jede Woche den
Satz. Ja, natürlich, ist egal.
Möge die Macht mit euch sein.